Der erste Schritt, und es ist wichtig, dass diese Lüge passiert, das ist die Weise, wie die Hoffnung aufrechterhalten wird. Ja, Arbeitslosigkeit ist ein Marktversagen und da muss was geschehen. Der erste Schritt, aber bloß der erste. Einen muss man vielleicht noch mit hineinfügen, die öffentliche Debatte, also die Kommentatoren in der Presse und so weiter, sie geben ja nicht jeder Unzufriedenheit recht. Sie sortieren schon gleich bei der Unzufriedenheit, die sich meldet, in Berechtigte und in unverschämte Ansprüche. Also wenn man denkt, die damaligen Hartz-IV-Demonstrationen in der ehemaligen Ostzone, also die Demonstrationen um zu 2002, 2003 rum in der Schröder-Zeit, wo die das Hartz-IV eingeführt, oder was 2004, wo sie das Hartz-IV eingeführt haben, und da haben dann, wie gesagt, Armut nach Gesetz oder Armut auf Gesetz und so weiter. Da hat die Regierung den Ton gehabt, das ist unverschämt. Jetzt kriegen sie doch immerhin ihre 375 Euro und was wollen sie denn eigentlich noch? Und bei den Lokführern und ihrem Streik, da war auch in der Öffentlichkeit schnell der Ton, das ist doch unverschämt. Aber oft und eigentlich in der Regel ist es, naja, im Prinzip und auch der Wille, dass ihr euch besser stellt, ist nicht grundsätzlich Unrecht, sondern ist anerkannt. Erster Schritt. Zweiter Schritt. Die Verwalter der öffentlichen Meinung erinnern das Interesse, auch wenn es anerkannt ist dran, dass es doch bloß ein Partikulares ist und es gibt so viele andere. Ja, dann melden sich die Rentner und sagen, ihr Rente sinkt unter furchtbare Niveaus. Da kannst du von einem Sozialpolitiker in Berlin schon gesagt kriegen, naja, die Rente sinkt, das stimmt schon, aber die Löhne sinken ja auch. Ja, umso schlimmer, meinen die, na, dann brauchen die Rentner sich nicht so aufbauen. Die meinen, die Rentner sollen wieder ruhig sein, die anderen haben ja auch Grund zur Unzufriedenheit und dann hat der Rentner schon keine mehr. Und umgekehrt. Und manchmal melden sich die mit den Löhnen und dann kriegen sie gesagt, aber den Rentner nehmen doch auch gerade was weg. Also einfach, die kriegen einfach gesagt, es ist ein partikulares Interesse. Und als partikulares muss es nicht schlecht und übel sein, aber es ist halt bloß eins und es gibt ja so viele. Also darf man sich nicht erwarten, dass es erfüllt wird. Nächster Schritt, und das ist der große Hammer, der große Schritt ist, insoweit kein partikulares Interesse ist, wird das beschädigte Interesse, das sich kritisch zu Wort meldet, als Index dafür genommen, wie schlecht es ums Gemeinwesen steht. Ja, also Argumente derart sind, melden sich welche und sagen, sie sind arbeitslos. Sie können nichts verdienen, sie können nicht leben, das ist alles furchtbar. Sagen die Politiker, ja, ihr habt ja recht, aber es gibt so wenig Arbeit in Deutschland. Ja, da wird das Problem des Menschen, der kein Geld hat, auf ein höheres Niveau kommen. Es gibt so wenig Arbeit in Deutschland. Was ist jetzt das Problem? Wir müssen in Deutschland mehr Arbeit organisieren. Wie geht es? Ja, sie muss sich halt für die Unternehmer mehr lohnen, sonst gibt es nicht mehr Arbeit. Es gibt einen Weg für euch, Arbeitslose, zu einem Einkommen zu kommen. Aber nur, wenn die Unternehmer in Deutschland mehr verdienen können. Sonst habt ihr keine Chance. Das heißt natürlich, dass ihr mit euren Löhnen runter müsst. Arbeit kann es bloß geben, wenn das, warum ihr überhaupt Arbeit braucht und wollt, nicht zum Zug kommt. Das ist eine schöne Geschichte. Und die geht an tausend Stellen mit tausend anderen Argumenten, aber immer auf dieselbe Tour. Ein beschädigtes Interesse meldet sich zu Wort. Und vielleicht muss man das noch einfügen. Es meldet sich aber auch gar nicht selber zu Wort. Sondern es hat schon immer gleich seine Bestalten und würdigen Fürsprecher. Ja, dann melden sich Gewerkschaftsfunktionäre, dann melden sich Arbeiterwohlfahrtsfunktionäre, dann melden sich CDU, SPD-Politiker, dann melden sich Politiker von den Linken und interpretieren die beschädigten Interessen schon immer gleich im Lichte des Staates. Sie sagen schon, inwiefern diese Interessen Indikatoren eines schlechten Zustands unseres Gemeinwesens sind. Und bloß als solche Indikatoren haben Sie wirklich ein Recht. Dann nämlich muss man sich um eine Verbesserung des Gemeinwesens kümmern. Ja, das kann auch mal so gehen. In der Schule werden die Wände nicht gestrichen und die Schulbücher fehlen. Ja, das ist ein Skandal, klar, ein Skandal, das muss anders sein. Aber das Problem ist ja, die Staatskassen sind leer. Und mit leeren Staatskassen gibt es halt kein Geld. Und wenn es kein Geld gibt, was kann man da tun? Die Staatskassen müssten voller werden. Wie könnten die Staatskassen voller werden? Dann kommen wir wieder in die Leier von gerade. Nur wenn mehr Wirtschaftstätigkeit im Land ist und mehr Steuern bezahlt werden, dann können die Staatskassen gefüllt werden, dann kann in die Schulwelt gestrichen werden. Was muss also passieren? Es muss mehr Geschäft in Deutschland laufen. Wie? Die Unternehmer müssen mehr Geschäft machen können, sonst gibt es nicht mehr Geschäft. Wie? Alle müssen billiger und länger arbeiten, dann kommt das Geschäft, dann kommt die Staatskasse und dann kommt vielleicht im allerletzten Schluss sogar die Wand in der Schule in Ordnung. Aber alles muss vorher gemacht, alle nationalen Haupt- und Oberanliegen müssen vorher befriedigt werden, ehe die Wand in der Schule gestrichen wird. Dieses Muster, ein beschädigtes Interesse, wird artikuliert, kriegt Recht, wird als Indikator dessen, dass es ums Gemeinwesen schlecht steht, aufgegriffen. Und dann wird der neue Imperativ daraus formuliert. Also muss jetzt das Gemeinwesen auf seinen Bestand, auf seinen Nutzen, auf das Funktionieren seiner Kassen schauen und sich gegen alle Ansprüche entschlossener durchsetzen. Das ist ein lustiger Punkt. Da kommen Bürger und meinen, der Staat wäre für ihr Wohlfahrt da, werden deswegen kritisch und am Schluss kriegen sie vom Staat die Antwort, okay, er hat verstanden, er muss alle Interessen im Land mehr um die Kantare nehmen und mehr in die Pflicht nehmen und weniger Ansprüche gegen sich gelten lassen. Der Bürger fängt an mit einer Unzufriedenheit über den Staat und meldet sich und heim geht er mit der Unzufriedenheit des Staats über ihn. Das ist einmal ein schöner Dialog. Ja, er hat verstanden, dass alle sich viel mehr fürs Gemeinwesen ins Zeug legen müssen und nicht Ansprüche stellen sollen. Das ist die Lektion, die aus jedem gelungenen demokratischen Dialog rauskommt. Es leistet jetzt beides, es leistet das Doppelte. Einerseits wird auf die Weise der Ursprungsirrtum, die Ursprungstäuschung, der Staat wäre für die Wohlfahrt der Leute da, aufrechterhalten, mit neuer Nahrung versorgt. Andererseits wird die Beschädigung des Interesses, die passiert ist und passiert, als unvermeidlich und notwendig hingestellt und dem Menschen wird zugemutet, dass er das überhaupt nicht als einen Widerspruch dagegen auffasst, dass der Staat für seine Wohlfahrt da wäre. Gut, letzte Abteilung. Reden wir noch über die Wahlen. Die Wahlen, ja, das Hochamt der Demokratie. Diese heilige Institution, an der sich gute und schlechte Staaten total sortieren. Das macht mal sehen, die imperialistische Qualität dieser demokratischen Werte. Inzwischen sind doch unsere Regierungen überall auf der Welt die Aufpasser, ob die anderen eigentlich korrekt regieren. Ja, demokratisch, dass unsere Wahlbeobachter sind in Georgien, sie sind in, wo kürzlich noch? In Kenia, sie sind in der Ukraine. Wo immer gewählt wird, sind unsere Wahlbeobachter und geben entweder den Stempel und sagen, okay, die geht in Ordnung, oder das ist ein falscher Staat. Also, die Wahl ist die allerheiligste Institution der Demokratie. Warum? Weil sich tatsächlich die Staatsmacht dem Votum der Bürger aussetzt. Das tut sie. Periodisch werden die Bürger an die Urnen gerufen und sollen und dürfen wählen. Es ist ihr Part zu sagen, von wem sie regiert werden wollen. Das hat das Moment von, das ist ein Bekenntnis zum Regiertwerden. Wer zur Wahl geht und sagt, ich will lieber von dem regiert werden als von dem, das heißt für die Staatsmacht immer eins als allererstes. Nur regiert werden will er sowieso. Und das ist für den Staat sehr wichtig. Erinnert ihr euch, wenn Wahlabend ist, ne, und dann geht es immer, wenn es ausgezählt und Hochrechnungen und enorme Spannung und so weiter, und neben allen anderen wird immer genau aufpasst, wie hoch die Wahlbeteiligung war. Das könnte man doch sagen, dafür, dass irgendein Kanzler rausgekattelt wird, ist es doch scheißegal, ob viel oder wenig abgestimmt haben. Kommt ja gar nicht drauf an. 35% sind 35 oder 45 oder 65% sind 65%, die Stammsumme ist doch gar nicht wichtig. Also das Kollektiv, das gewählt hat, die Größe davon ist doch gar nicht wichtig und ist ja auch nicht wichtig dafür. Es gelingt ja auch immer, eine Mehrheit im Parlament zu bilden. Wurscht, ob viel oder wenig gewählt haben. Aber es ist für die Regierung enorm wichtig und für den ganzen Staat enorm wichtig, ob eine anständige Mehrheit im Volk wählt. Weil vor allem anderen dessen, was sie raussuchen, der Umstand, dass es ein Bekenntnis zum regiert werden wollen ist, das hören sie alle total raus. Und auf dieses Bekenntnis legt man Wert. Und wenn das Bekenntnis schlapp ausfällt, sagen sie, oh weia, die Politikverdrossenheit nimmt zu, das ist kein guter Zustand. Also von oben, vom Staat her, ist es viel wichtiger, dass die Leute überhaupt wählen, als wen sie wählen. Weil das Wählen ein Bekenntnis zum Staat ist, zum regiert werden wollen. Diese Gelegenheit wird den Bürgern gegeben. Ihr dürft euch raussuchen, von wem ihr regiert werden wollt, weil damit bekennt ihr euch mal in jedem Fall dazu, dass ihr regiert werden wollt. Der Staat setzt sich dem Votum der Bürger aus. Aber in einer Weise, dass er für die Obrigkeit und ihre Handlungsfreiheit nichts riskiert. Das ist ein lustiger Punkt. Die Bürger sind der Souverän, der Volkssouverän spricht, ja, wenn gewählt wird. Aber was hängt denn von seinem Spruch ab? Der Staat nicht. Also den Staat abwählen geht nicht. Man kann die CDU abwählen und die SPD hinwählen, aber man kann nicht den Staat abwählen. Das ist nicht im Angebot. Also der Staat setzt im Grund überhaupt nichts aufs Spiel. Außer der Karriere von Politikern und Parteien. Politiker und Parteien können scheitern. Na, und dann ist der Berufsweg missglückt und Friedrich Merz muss wieder in seine Rechtsanwaltskanzlei zurück. Sagen wir mal. Oder es schiffen auch Parteien ab, die gehen dann unter. Heute lese ich, die Grauen Panda lösen sich jetzt auf. Das war jetzt, also jetzt ist endgültig vorbei damit. Die haben kein Geld mehr. Gut, das gibt's. Was wird riskiert von der Obrigkeit? Die Karriere von Politikerfiguren und die Karriere von Parteien. Aber nicht der Staat. Der wird nicht aufs Spiel gesetzt. Man kann wählen, von wem man sich am liebsten regiert werden will, wem man am ehesten vertraut, dass er es gut meint beim Ausüben der Macht. Man kann auch wählen, welche ideologische Fassung des Gemeinwohls, erst kommt der Staat und dann kommt das Privatinteresse, ja, dieses Gemeinwohlverhältnis, wie der Hitler gesagt hat, Gemeinnutz geht vor Eigennutz, dieses Prinzip. Welche ideologische Fassung man lieber möchte, möchte man es lieber sozialdemokratisch, dann heißt, der Staat hat eine soziale Aufgabe und er muss vor allen Dingen die Schwachen schützen. Da ist die Lüge, dass der Staat erst einmal die Menschen schwach macht. Dass es sozial Schwache gibt, ist ein Produkt der Eigentumsordnung. Das sagen sie nicht, aber die Schwachen schützen, das sagen sie. Na, dann kommen die Konservativen und die sagen, Leistung muss sich lohnen und die sind für die andere Seite der Gerechtigkeit. Nicht für die Seite der ausgleichenden Gerechtigkeit, sondern für die Seite der Leistungsgerechtigkeit. Wenn schon Konkurrenz ist, dann soll der es in der Konkurrenz weiterbringt, auch was davon haben. sind dann die Konservativen. Welche Ideologie einem da lieber ist, das kann man auch wählen. Aber die wirkliche Politik, die dann gemacht wird, bestimmt der Wähler nie und nimmer. Und es ist sogar in der Verfassung niedergelegt, dass er sie nicht bestimmt. Er wählt Politiker, die heißen dann sogar Repräsentanten, Volksvertreter, aber sie vertreten nicht die Wähler, sondern sie folgen dann nur noch, sie sind freie Abgeordnete und sind nur noch ihrem Gewissen verpflichtet, steht in der Verfassung. Das heißt, Vertreter eines Interesses an die Macht wählen, damit an der Macht dieses Interesse vertreten wird, das ist bei uns verboten, das gehört zur Demokratie gar nicht. Ein imperatives Mandat gibt es nicht. Kein Wähler kann seinen Abgeordneten abberufen, wenn er nicht tut, was der Wähler gemeint hat, dass er tun soll. Der Abgeordnete wird gewählt und es ist ein Akt, nicht der Akt der Mandatierung des Abgeordneten durch einen Bürgerwillen, sondern es ist der Akt der Ermächtigung des Abgeordneten dafür, dass er dann den Staat verwaltet, wie er meint, dass es gut ist. Und eine Emanzipation des Staats aus dem Bürgerwillen. Also das ist mir nochmal wichtig, weil der Gedanke, wie er in der Sozialkunde gelehrt wird, ist, die Wahl ist das Mittel, den Staat an den Bürgerwillen zu binden. Die Wahl ist das Mittel, den Staat an den Bürgerwillen zu binden. Den Staat dazu zu bringen, dass er tut, was die Bürger wollen. So denke ich langsam in der Sozialkunde. Oder dort hinten. Da können wir ja dann drüber reden, ich bin ja eh gleich fertig. Also, mein Satz, während es heißt, der Staat, die Wahl ist dazu da, um den Staat am Bürgerwillen zu binden, ist die Wahl in Wahrheit dazu da, den Bürgerwillen am Staat zu binden. Oder umgekehrt, immer neu, die Loslösung, die Befreiung des Staats aus dem Bürgerwillen, immer neu herzustellen. Immer neu eine Ermächtigung zu erteilen, dass jetzt welche über andere bestimmen sollen. Und damit die Freiheit der Bürger nicht verloren geht, darf das nicht ein für alle Mal passieren. Ja, die Bürger wären echt unfrei, wenn sie einmal wählen dürften und dann ist vorbei. Also wird die Wahl periodisch wiederholt. Bei uns heißt es, wird Macht nur auf Zeit erteilt. Ja, da wüsste ich als Satz, bei uns wird Macht nur auf Zeit erteilt, das aber immer wieder. Also doch auf ewig. So, jetzt mache ich mal Schluss. Wir können dann noch Überlegungen und Zusammenfassungen und auch Einsprüche, wenn jemand sagt, ich habe jetzt doch irgendwas verzerrt dargestellt, so kennt das gar nicht oder es kommt ihm nicht so vor, wie er es kennt, oder er hat Probleme, das zu finden, wie er es kennt und so weiter. Ist alles okay, meldet euch und sagt, was ihr einzuwenden oder anzubringen habt.